Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, warum haben wir, wenn wir heutzutage über Lobpreis sprechen, so etwas wie Musikinstrumente, so etwas wie Lieder? Warum haben wir ein Schlagzeug? Warum haben wir Gitarren? Warum haben wir all diese Dinge, die sich mit Musik in Verbindung bringen? Warum haben wir Lobpreisteams? Warum haben wir das? Ging das nicht auch ohne? Warum gibt es in unseren Gottesdiensten heutzutage vermehrt einen sogenannten Anbetungsteil? Wir könnten uns doch unseren Gottesdiensten einfach hinsetzen und einfach anfangen zu beten. Lobpreis ist eine Art von Gebet und wir könnten einfach sagen, Herr, wir preisen dich, wir beten dich an. Paulus und Silas brauchten keine Instrumente, um den Herrn zu preisen. Warum brauchen wir das? Dieses sind sehr wichtige Fragen für uns. Wie relevant ist das, was wir tun? Gibt es vielleicht etwas Besseres, was wir tun können? Warum tun wir die Dinge so, wie wir sie tun? Das sind alles nur Fragen, die ich hier in den Raum stellen möchte. Wir werden diese Dinge nicht richtig einordnen können und nicht richtig verstehen können und nicht befriedigt erklärt bekommen, wenn wir uns nicht mit einem gewissen Thema beschäftigen. Und das möchte ich jetzt tun. Und das ist die Hütte Davids. Und die Relevanz von Lobpreis und Anbetung in der Gemeinde Jesu heute im 21. Jahrhundert zu verstehen, lohnt es sich, mal ganz, ganz weit in die Geschichte zurückzugehen, nämlich über 3000 Jahre zurück. In der Zeit, wo es in Israel einen König gab und sein Name ist David. Unter seiner Regierung erlebte der damalige Gottesdienst eine gewaltige Veränderung. Und das, was dort geschah, in dieser Zeit in Jerusalem, das ist die Grundlage für die Art und Weise eines Gottesdienst, der Gott immer noch gefällt und der immer noch relevant ist. Und die Hütte Davids, wenn wir uns damit beschäftigen, da geht es nicht nur um Lobpreis. Die Hütte Davids, und ich werde euch einige Schlüssel dazu geben, die euch das Verständnis aufschlüsseln sollen, da geht es um viel, viel mehr. Aber ein wesentlicher Teil hat mit Lobpreis zu tun. Aber wir wollen erstmal woanders anfangen. Wir wollen noch weiter zurückgehen. Wir wollen tatsächlich ganz an den Anfang der Bibel gehen. Fast an den Anfang. Und zwar in 3. Buch Mose, Kapitel 26, Vers 12. An diesem Vers möchte ich einfach anfangen. Da sagt Gott, und ich werde in eurer Mitte leben. Gottes Verlangen war es seit Anfang an, unter uns Menschen zu wohnen. Zu leben, hier an dieser Stelle heißt es zu leben, wörtlich bedeutet es zu gehen, zu wandeln. Gott möchte unter uns wandeln, er möchte unter uns sich aufhalten. Aber Gottes Verlangen, und dieses Verlangen Gottes zieht sich durch die ganze Schrift. Sein Verlangen war es von Anfang an, unter uns Menschen zu wohnen. Er schuf Adam und Eva aus diesem Grund, um mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Er befreite das Volk Israel aus Ägypten mit der Absicht, unter ihnen zu wohnen und ihr Gott zu sein. 2. Buch Mose, Kapitel 29, Vers 45. Dort steht, und ich werde mitten unter den Söhnen Israel wohnen und ihr Gott sein. Schließlich gab es nach der Zeit des Tempels, kommen wir zu der Zeit des Neuen Bundes, und die Gemeinde wird als ein Tempel bezeichnet. Und das zeigt uns wiederum Gottes Verlangen zu wohnen unter uns Menschen. Die Gemeinde ist eine Wohnstätte Gottes. Und schließlich geht die Bibel sogar so weit, Paulus sagt das, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid, dass eure Leiber sogar der Tempel Gottes, die Wohnstätte Gottes sind. Gott in seinem Verlangen, mit dem Menschen Gemeinschaft zu haben, ist so weit gegangen, dass er sich entschieden hat, in uns zu wohnen. Welch ein aufregender, ehrfurchtserregender Gedanke. Der heilige Gott wohnt durch den Heiligen Geist in uns. Welch ein Vorrecht und welch eine Verantwortung. Wir sind Tempel des lebendigen Gottes. Und schließlich, am Ende der Zeitalter, ganz am Ende der Bibel, in Offenbarung Kapitel 21, Vers 3, da siehst du, wie für alle Ewigkeit dieser Wunsch Gottes zur Veränderung kommt. Und da siehst du diese Stelle, wo es heißt, Gott wird unter ihnen wohnen. Und er wird jede Träne abwischen. Trauer wird nicht sein, Krankheit wird nicht sein, Leid wird nicht sein. Und es wird nicht nötig haben, dass man das Licht leuchten lässt, denn ihr Licht ist das Lamm. Die Herrlichkeit Gottes ist das, was uns in alle Ewigkeit erleuchten wird. Aber während der Zeit des Alten Bundes gab es drei Orte, drei Wohnstätten, in denen Gott mitten unter seinem Volk wohnte. Das war einmal die Stiftshütte Moses, die man zuletzt bei einem Ort namens Gideon fand. Zweitens die Hütte Davids, die in Zion, der Stadt Davids, aufgerichtet war. Und drittens der Tempel Salomos auf dem Berg Moria, von dessen Tempelanlage wir bis heute immer noch in Jerusalem die Grundmauern finden können. Was diese drei Wohnstätten auszeichnete, war die Anwesenheit eines ganz besonderen Gegenstandes. Und das war die Bundeslade. Die Bundeslade war das heiligste Objekt des israelischen Gottesdienstes. Denn Gottes Gegenwart verband sich mit der Bundeslade in einer so starken Weise, dass bei einigen Ereignissen, wo Leute mit vielleicht einer guten Absicht, aber etwas leichtfertig nach dieser Bundeslade griffen, weil sie vom Wagen runterrutschte, bei dem Transport von einer Stätte zur anderen, mussten sie mit ihrem Leben bezahlen. Das war also nicht irgendein Kasten aus Akazienholz und Gold überzogen, nicht irgendein ritueller Schrein, sondern das war etwas ganz Reales. Die Bundeslade repräsentierte die Gegenwart Gottes. Sie repräsentierte die Stimme Gottes. Gott offenbarte sich von diesem Ort aus. Das heißt, wo die Bundeslade sich befand, da war Gott. Ihr könnt euch diese Stelle aufschreiben, 2. Mose Kapitel 25, Vers 22. Drei Wohnstätten im Alten Testament. Und wir wollen uns mit einer heute auseinandersetzen. Es ist interessant, dass man heutzutage sehr viel weiß über die Stiftshütte Moses. Es gibt Bücher darüber. Es gibt auch Ausführungen und Bücher über den Tempel Salomos, aber sehr wenig über die Hütte Davids. Diese Wohnstätte ist total unterbelichtet, immer noch. Und wird manchmal so wie ein Stiefkind behandelt. Man weiß eigentlich nicht richtig, was damit anzufangen. Aber wenn wir die Hütte Davids verstehen und Verständnis bekommen, was eigentlich Gott damit beabsichtigte, dann verstehen wir sehr viele Dinge, die besonders im Neuen Testament gewichtig sind. Interessant ist, dass unter den Wohnstätten Gottes, unter diesen dreien, die Hütte Davids eine Sonderstellung einnimmt. Wir wissen eigentlich nicht viel über diesen Ort, wenig Informationen darüber. Wir wissen, dass die Hütte Davids ein Zelt war. Davon lesen wir zum Beispiel in 1. Chronik, Kapitel 15, Vers 1 und 2. Chronik, Kapitel 1, Vers 4. Und wir wissen, dass dieses Zelt aufgeschlagen war in wahrscheinlich den oberen Teil der Stadt Davids. Ich weiß nicht, wer von euch schon in Jerusalem war und das sich ein bisschen angesehen hat. Hier ist die Altstadt, die natürlich nichts mehr zu tun hat mit der damaligen Stadt. So, hier ist die Tempelanlage. Und hier ist die Stadt Davids. Das ist ein Bergrücken, ganz klein, ganz mini. Und das ist der Ursprung von Jerusalem. Und wahrscheinlich stand die Hütte Davids hier irgendwo in dem Bereich. Wahrscheinlich, wir wissen es nicht genau. Hier war die Festungsanlage von David. Hier haben die Leute gewohnt. Wahrscheinlich, würde ich mal sagen, hier irgendwo, das würde Sinn machen, das ist am meisten Platz, weil es ist wirklich sehr klein. Stand also in der Stadt Davids, die jetzt auch Zion genannt wird, dem ursprünglichen Teil von Jerusalem. Davon können wir lesen in 1. Chronik, Kapitel 15, Vers 3 und 2. Chronik, Kapitel 5, Vers 2. Und wie schon erwähnt, das Besondere bei dieser Stätte war, dass, wie auch bei der Stiftshütte Mose und bei dem Tempel Salomos, dass man in ihr die Bundeslade fand. Das lesen wir in 1. Chronik 16, Vers 1 und 2. Chronik 1, Vers 4. Hier war die Bundeslade. Im Zelt. Dieser Ort, die Hütte Davids, bildete für einen Zeitraum von etwa 40 Jahren, bis der Tempel Salomos fertiggestellt wurde, das gottesdienstliche Zentrum in Israel. Und warum spreche ich so ausführlich darüber? Warum erwähne ich diese Dinge? Wir müssen verstehen, dass dieser Ort eine prophetische Bedeutung hat. Und ich werde das im Einzelnen aufschließen, damit ihr versteht, was ich damit meine und wofür es eine prophetische Bedeutung besitzt. Zuerst einmal müssen wir die prophetische Bedeutung Davids verstehen. Weil es ist kein Zufall, dass gerade David dieses Zelt aufrichtete. Weil sein Leben wird wie kein anderes Leben in der Schrift für ein Vorbild, für ein Schattenbild, für ein Typus für Jesus Christus gebraucht. Jesus wurde ja auch der Sohn Davids genannt, der Nachkommen Davids. Er ist der Spross Isais. Aber interessanterweise ist Jesus auch die Wurzel Davids. Das heißt, eigentlich ist er der Ursprung von David, aber er ist eben auch der Nachkomme von David. Ihr seht eine totale Verflechtung und Verbindung mit David. Sein ganzes Leben zeigt viele Parallelen zu dem Leben Jesu. Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass David ein Mensch war und deswegen ein sehr schwaches Schattenbild ist. Das Reich Gottes, das Reich Jesu, wenn wir so wollen, wird auch das Reich Davids genannt. Jesus ist der Vollender, der Ausführer, der Erweiterer des Reiches David, des Reiches, das David angefangen hatte. Und sein Thron, der Thron Jesu, wird auch Thron Davids genannt. Jesus, heißt es, wird auf dem Thron Davids sitzen. Ihr seht eine totale Verflechtung, totale Verbindung zwischen David und Jesus. Das ist Nummer eins, die prophetische Bedeutung Davids. Noch aufschlussreicher wird es, wenn wir uns mit der prophetischen Bedeutung Zions beschäftigen. Die Hütte Davids stand in Zion und das ist nicht unbedeutend. Sie stand nicht auf Moria, sie stand nicht in Gibeon, sie stand nicht in irgendeinem Ort, sondern in Zion. Zion ist ein besonderer Ort. Natürlich gesehen ist Zion der ursprüngliche Stadtteil Jerusalems, wie ich das schon gesagt habe, und auch wird er gebraucht für einen Berg, der Berg Zion. Diesen Ausdruck findest du auch häufig in der Bibel. Psalm 2, Vers 6, Psalm 48, Vers 3. Geistlich gesehen spricht Zion jedoch von dem Volk Gottes. Es hat also nicht nur eine natürliche Bedeutung, sondern eine geistliche Bedeutung. Zion spricht von dem Volk Gottes, und zwar von dem alttestamentlichen Volk Gottes, dem Bundesvolk Gottes, dem Volk des Israel, und zweitens von dem neutestamentlichen Volk Gottes. Könnt ihr euch aufschreiben, Jesaja 51, Vers 16, wo es ganz offensichtlich ist, dass Zion von dem alttestamentlichen Volk der Juden spricht. Und dann könnt ihr euch aufschreiben, in Bezug auf das neutestamentliche Volk Gottes, 1. Petrus 2, Vers 5 und 6 und Epheser 2, Vers 20 bis 22. So, warum sage ich das? Ich möchte, dass ihr euch bewusst seid, in eurer Bibel lest, wann immer ihr über eine Stelle stolpert, wo von Zion die Rede ist, dass ihr aufmerkt. Weil hier redet es dann schließlich nicht nur über die Stadt Zion, über eine physische Stadt, sondern eigentlich finden wir hier einen prophetischen Hinweis für etwas anderes. Es weist uns hin auf das Volk Gottes. Zion ist ein besonderer Ort für Gott. Ich habe heute Morgen noch eine Stelle gelesen, die hat mich so beeindruckt. Das steht in Jesaja 16, Vers 5. Er wird in Güte einen Thron aufrichten und auf ihm im Zelt Davids, in der Hütte Davids, wird einer in Beständigkeit sitzen, der da richtet und nach Recht trachtet und in Gerechtigkeit erfahren ist. In der Hütte Davids und im Ort Zion wird ein König sitzen. Das ist ein besonderer Ort für Gott. Und im Psalm 2 heißt es, habe doch ich meinen König geweiht, wo? Auf Zion, meinem heiligen Berg. Und so gibt es unendliche Stellen über Zion. Und du musst es lernen, wenn du die Bibel liest, Zion sensibel zu werden. Und es öffnet dir viele, viele, viele Schlüsse, viele Dimensionen im Schriftstudium. Mit diesem Verständnis im Sinn möchte ich zu einem Punkt kommen, zu einem Schluss kommen. Ich möchte kurz etwas sagen über die prophetische Bedeutung der Hütte Davids. Lasst uns Amos Kapitel 9, Vers 11 aufschlagen. Es liegt genau zwischen dem fünften Buch Mose und der Offenbarung. Und wenn du Glück hast, findest du es heute noch. Amos Kapitel 9, Vers 11. An jenem Tag richte ich die verfallene Hütte Davids auf. Ihre Risse vermauere ich und ihre Trümmer richte ich auf und ich baue sie wie in den Tagen der Vorzeit. Hier spricht der Prophet davon, er bringt das Wort Gottes, die Verheißung Gottes, die sagt, die Hütte Davids wird aufgerichtet werden. Und er sagt, dass ein bestimmter Zeitpunkt kommen wird. An jenem Tag, sagt er hier, ein bestimmter Zeitpunkt, wann das geschehen wird. Wann geschah das? Wann kam diese Prophetie in Erfüllung? Etwa 800 Jahre später, als Leiter der jungen, entstandenen Gemeinde in Jerusalem zusammenkam, und gewisse Kontroversen in der Lehre, in der Auslegung des Evangeliums zu behandeln und sich anzusehen und eigentlich das Handeln Gottes mit den Nationen zu verstehen, weil bis zu diesem Zeitpunkt war das Verständnis der Christen damals, ja, das Heil kommt aus den Juden und ist nur für Juden. Und plötzlich geschah es, dass auch Nichtjuden sich zu dem Herrn bekehrten. Und viele unter den damaligen Christen sagten, das kann nicht sein, das geht nicht, das ist unmöglich, Irrlehre, falsch, das dürfen die nicht. Und so kam es zu einer heftigen Debatte. Paulus und Silas waren da, Petrus, Jakobus, die Ältesten, die Apostel. Und dann heißt es, als sie eine Menge und Wortwechsel hatten, und davon lesen wir hier in Apostelgeschichte Kapitel 15, ab den Versen 14 bis 16, nachdem Paulus und Silas berichteten, was Gott unter den Nationen tat, und als Petrus aufstand, was er erlebte mit den Nationen, er bezog sich dann auf das Erlebnis mit Cornelius, schließlich als Petrus das berichtete, trat Jakobus auf, und Jakobus war scheinbar der Leiter dort in Jerusalem in dieser Zeit, und sagte folgende Worte hier, und das wollen wir uns jetzt ansehen, ab Vers 14. Simon hat erzählt, wie Gott zuerst darauf gesehen hat, aus den Nationen ein Volk zu nehmen für seinen Namen. Und hiermit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht. Nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen die Hütte Davids, die verfallen ist, und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten. Die damaligen Leiter der Gemeinde deuteten die Prophetie, die Amos 800 Jahre vorher gab, deuteten es als erfüllt, als die Gemeinde entstand, die aus allen Nationen zusammenkommt, um sich zu Jesus zu sammeln. Und da war sie. Die Hütte Davids, die Gemeinde des Neuen Bundes. Die Hütte Davids ist nach diesem Vers in Apostelgeschichte 15 ein Volk für seinen Namen. Menschen aus allen Stämmen, Sprachen, Nationen, kulturellen Hintergründen, die sich sammeln lassen um den Namen Jesus. Es ist ein Volk für seinen Namen aus allen Nationen. Und das ist die Gemeinde. Das bedeutet, was wir hier sehen in der Hütte Davids, sehen wir vollendet und erfüllt in der Gemeinde Jesu Christi. Die Wiederaufrichtung der Hütte Davids geschah, als das Volk Gottes aus allen Nationen die Gemeinde Jesu entstand und findet bis zum heutigen Zeitpunkt immer dann statt, wenn die Gemeinde Erneuerung erlebt und zu ihrer ursprünglichen Berufung zurückkehrt. Wenn die Hütte Davids prophetisch steht für die Gemeinde, dann muss auch alles, was in der Hütte Davids geschah, eine Gültigkeit haben für die Gemeinde. Wenn die Hütte Davids ein prophetisches Bild, ein Gleichnis für die Gemeinde Jesu ist, dann muss auch alles das, was in der Hütte Davids stattfand und was mit der Hütte Davids in Verbindung steht, in der neutestamentlichen Gemeinde zu finden sein. Wenn der Herr sagt, ich richte die Hütte Davids wieder auf, dann ist er nicht daran interessiert, nur so ein paar Zeltdecken aufzurichten. Und in der Tat wurde das nie physisch aufgerichtet, so ein Zelt, nie wieder. Wenn der Herr von der Auferrichtung der Hütte Davids redet, dann spricht er von dem Inhalten und von der geistlichen Dimension, die mit diesem Ort in Verbindung stehen. Und zu verstehen den Wert und das wirklich zu schätzen, was Gott eigentlich damit sagen möchte, möchte ich Folgendes tun. Ich möchte einen Vergleich ziehen zwischen der Stiftshütte Moses und der Hütte Davids. Und ich möchte einige Dinge vergleichen, damit wir ganz klar sehen, was so anders eigentlich ist in der Hütte Davids. Warum sagte Gott nicht voraus, ich werde eines Tages die Stiftshütte Mose aufrichten? Warum die Hütte Davids? Wenn wir diese beiden Wohnstätten vergleichen, werden wir feststellen, wie sehr sich diese beiden Tempel Gottes voneinander unterscheiden. Und gleichzeitig werden wir feststellen, dass die Hütte Davids eine unglaublich starke Parallele zu der Gemeinde Jesu hat. Der erste Vergleich, wir wollen uns das Gebäude ansehen. Kommen wir zur Stiftshütte Mose und wenn wir dieses Gebäude studieren, dann werden wir erstaunt sein, wie präzise Angaben gemacht werden im zweiten Buch Mose. Gott gab Mose, als er auf dem Berg war und zu ihm sprach und ihm das Gesetz gab, gab er ihm neben dem Gesetz auch eine genaue Bauanleitung, einen Bauplan über die Stiftshütte, über den Ort, wo Gott wohnen wollte. Und er sagte zu ihm, sieh zu, dass du genau das so machst, wie du es gesehen hast. Sieh zu, dass du es alles detailliert nach diesem Muster machst. Mose bekam so eine präzise Beschreibung. Heute, nach 3500 Jahren, kannst du aufgrund dieser Angaben, die die Bibel macht, diese Stiftshütte nachbauen. Und das haben einige hingegebene Leute getan. Ihr wisst, diese Stiftshütte, die als Ausstellung herumgeführt wird, das ist eine getreue Nachbildung von dem, was Mose aufrichten ließ. Wenn wir zur Hütte Davids kommen, da kannst du nicht viel nachbauen. Das Einzige, was wir wissen, das ist ein Zelt. Das stand an einem Ort namens Zion. Und es wird sehr, sehr spärlich beschrieben. Hier haben wir den ersten Punkt. Und wir finden eine Offenbarung über die neutestamentliche Gemeinde. Genauso wie in der Hütte Davids das Gebäude eine untergeordnete Rolle spielte, so ist es auch in der Gemeinde eigentlich unwichtig, wo wir uns treffen. Wenn die Versammlung sagt, lass uns heute mal ein Treffen im Zoo haben, dann ist die Gemeinde eben im Zoo. Ich gehe jetzt zur Gemeinde. Wo ist denn eure Gemeinde? Ja, die ist heute im Zoo. Oder im Park. Oder am Strand. Oder wo auch immer. Das Kennzeichen der neutestamentlichen Gemeinde ist, dass sie nicht verbunden ist mit einem Gebäude. Christen brauchen eigentlich keinen Tempel, weil sie sind der Tempel im Geist. Die Versammlung der Heiligen ist der wahre Tempel Gottes. Weil Gott hat gesagt, ich will unter ihnen, mitten ihnen wohnen. Und da er nicht mehr außerhalb des Menschen wohnen muss und jetzt durch den Heiligen Geist im Menschen wohnen kann, bevorzugt er natürlich mittendrin, so dicht, so nah wie möglich unseren Herzen zu wohnen. Ist doch viel besser, ist doch viel intimer, als irgendwie in so einem dunklen, kalten Raum, den man beheizen muss, zu wohnen. Das ist sehr interessant, wenn man die Kirchengeschichte studiert, dass eigentlich erst im 2. bzw. 3. Jahrhundert, nachdem die Gemeinde schon den ganzen Weg gegangen war und eigentlich schon sich einen Teil von ihren Wurzeln entfernt hat, dass man dann anfing, mehr und mehr dem Gebäude eine größere und größere und größere Rolle zuzuschieben. Und das wurde nachher dann so stark, dass es dann nicht mehr um die Menschen ging, die das Gebäude füllen sollten, sondern um das Gebäude allein. Ihr kennt den Kölner Dom. Er wird so als ein Prachtstück Architektur gerühmt, wurde lange dran gebaut. Aber wisst ihr, zu der Zeit, wo sie angefangen haben zu bauen, sie hatten ehrgeizige Pläne. Das hatten auch unglücklicherweise die Ulmer, das Bistum in Ulm. Die hatten auch ehrgeizige Pläne. Und dann ging es darum, wer baut den höchsten Kirchturm? Der Ulmer Münster hat gewonnen. Und zwar um 1,50 Meter. Diese Tatsache zeigt, wie weit damals das Christentum sich entfernt hatte von ihren Wurzeln. Gott ist gar nicht interessiert in den Gebäuden. Du sagst vielleicht, oh, meine Gemeinde hat das tollste Gemeindegebäude, was man sich vorstellen kann. Versenkbare Kanzel, hochhebbare Bühne. Was Gott interessiert ist, das Herz. Das ist der Tempel. Ein Merkmal der Gemeinde ist ihre Schlichtheit. Wisst ihr, Jesus, der Urheber der Gemeinde, der gesagt hat, ich werde meine Gemeinde bauen. Wisst ihr, wo er seinen Anfang nahm? Einem Stall. Und diese Ställe damals, die waren nicht so wohl kultiviert und technisiert wie unsere heutigen Ställe. Jeder Stall stinkt. Aber diese Ställe standen besonders. Jesus wurde geboren auf einer dicken, dicken Schicht Tiermist. Vieler, vieler, vieler Jahre. Ein Stall war ein niedriger Ort. Jesus wurde in diesen niedrigen Ort hineingeboren. Das ist eine Botschaft. Die Gemeinde braucht keine natürliche Größe. Weil ihre Größe ist der Herr Jesus selbst. Und ihre Herrlichkeit, ihr Licht ist das Lamm Gottes. Ihre Stärke ist die Gegenwart Gottes. Ihr könnt euch aufschreiben, Epheser 2, Vers 22 und 1. Petrus 2, Vers 5. In diesen Stellen wird gesagt, dass es die Gemeinde ein geistiges Haus ist. Der zweite Vergleich, den wir ziehen wollen, betrifft die räumliche Aufteilung. Wenn wir einen Grundriss der Stiftshütte zeichnen, dann haben wir hier den Vorhof mit dem Tor nach Osten. Das waren einfach Zeltstoffe, die gespannt wurden auf Rahmen. Dann war hier das eigentliche Zelt, was unterteilt war in das Heiligtum und hier in das Allerheiligste, wo die Bundeslade stand. Drei Teile. Vorhof, Heiligtum, Allerheiligstes. Hinzu kam, und wir wissen, die Bundeslade, das ist ja das, worauf wir uns immer wieder besinnen müssen. Das ist da, wo Gott war. Hinzu kam, wenn man zu Gott wollte, dann war hier ein dicker Vorhang. Und auf diesem Vorhang waren Bilder von Cherubim, Engelwesen, gestickt und gewebt. Das ist ein Bild für das eigentlich, was im Paradies geschah. Im Eingang des Paradieses waren auch der Engel, war der Engel mit dem zückenden Schwert. Er sagte, hier kommst du nicht rein. Und diese Cherubim drückten genau das Gleiche aus. Hier kommst du nicht rein. Gott ist heilig. Und da ist kein Weg, außer einer Ausnahme, kein Weg, dort reinzukommen. Wenn wir uns dann hinwenden zur Hütte Davids, und das lesen wir in 1. Chronik, Kapitel 16, Vers 1.
stellen wir fest, dass es überhaupt gar keine Aufteilung gab. Das heißt hier, und sie brachten die Lade Gottes hinein und stellten sie in die Mitte des Zeltes. Diese Erwähnung hier, die Mitte des Zeltes, deutet ganz klar an, dass es da nicht verschiedene Kammern gab, verschiedene Bereiche gab. Das heißt, als Grundriss gesehen, sah die Hütte Davids vielleicht so aus. Normales Zelt, wie es damals üblich war. Und sie stellten die Bundeslade mitten da rein. Und hier sehen wir wiederum ein prophetisches Bild für die Gemeinde Jesu, weil in der Gemeinde dürfen, können und sollen wir uns Gott nahen. Der Vorhang ist zerrissen. Als Jesus am Kreuz starb, zerriss der Vorhang. Und als er dann mit seinem eigenen Blut in die Herrlichkeit des Vaters ging, in das wahre Heiligtum, was der Himmel ist, um vor dem Vater zu erscheinen, um Sühnung zu wirken für unsere Sünden vor dem Vater, da ging er durch den Vorhof, durch den geistlichen Vorhof, durch das geistliche Heiligtum, in das Allerheiligste, in die Gegenwart Gottes selbst. Der Vorhang ist zerrissen. Da ist keine Trennung von Gottes Seite mehr zwischen ihm und den Menschen, weil er einen Weg geschaffen hat. Und jeder, der durch das Blut Jesu, durch das Opfer Jesu auf diesen Weg sich begibt, hat freien Zugang. Deswegen heißt es, lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Der Thron der Gnade ist ein Begriff für die Bundeslade, der Gnadenstuhl. In alten Kirchengebäuden gab es einen Altarraum. Und dieser Altarraum, der war getrennt durch den sogenannten Lettner, das Lektorium. Wenn du in Kirchen gehst, in historische Kirchen, dann siehst du häufig noch die Vorrichtung, dieses Gitter. Manchmal siehst du es immer noch in Kirchen, ein Gitter vor dem Altarraum. Das ist nicht, um die Touristen wegzuhalten, sondern das hat eine Bedeutung seit vielen Jahrhunderten. Das ist der Lettner. Der sollte zeigen, hier darf keiner rein, außer ein paar Auserwählte. Und ihr seht, wie weit wir uns als Christen von der Wahrheit und vom Wesen des Evangeliums entfernen können. Und das zeigt auch, wie lange und wie viele Jahrhunderte die Gemeinde Jesu eher der Stiftshütte geglichen hat als der Hütte Davids. Preis dem Herrn, ich bin so dankbar, dass Gott verheißen hat, dass er die Hütte Davids wieder aufrichtet und nicht die Stiftshütte Mose. Die Stiftshütte Mose, die hat eine ganz starke Aussagekraft. Sie spricht über das Kreuz, sie spricht über viele Dinge, über die Erlösung. Aber sie spricht nicht über den neuntestamentlichen Gottesdienst. Wenn wir verstehen wollen, wie der neutestamentliche Gottesdienst aussieht, dürfen wir uns nicht auf die Stiftshütte Mose besinnen, sondern auf die Hütte Davids. Also, in der Gemeinde lässt Gott sich nahen. Epheser 2, Vers 13. Jetzt aber, in Christus Jesus, seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht. Und er spricht über das Volk der Juden und die Heidenvölker und hat die Zwischenwand der Umzäunung weggenommen. Die Trennung. Der dritte Vergleich, und dieser betrifft den priesterlichen Dienst. In der Stiftshütte Mose durfte ausschließlich nur eine Person in die unmittelbare Gegenwart Gottes treten. Hier durften viele Leute rein, die Leviten durften auch hier arbeiten, Holz hacken, Asche beseitigen. Dann gab es noch einige andere Auserwählte, die mussten zum priesterlichen Geschlecht gehören, die durften hier rein. Und da gab es einen, und das war der Oberpriester, der Hohepriester. Nur er durfte hier rein, in diesen Ort. Das lesen wir zum Beispiel in Hebräer 9, Vers 7. Wenn wir uns jetzt zur Hütte Davids wenden, da stellen wir fest, und ich hoffe, ihr habt noch einen Finger in 1. Chronik 16, da lesen wir in den Versen 4 bis 6, David setzte einige von den Leviten als Diener vor der Lade des Herrn ein, dass sie den Herrn, den Gott Israels, rühmen, preisen und loben sollten. Und die Priester Benaja und Jahaziel ständig mit Trompeten vor der Lade des Bundes. Hier seht ihr, ich möchte eine Betonung hier legen, auf Priester und Leviten. In der Hütte Davids, da war nicht nur eine Person, die vor der Bundeslade Dienst tat, sondern waren plötzlich eine ganze Reihe von Personen. Angefangen mit David, der überhaupt kein Priester war, von seiner Abstammung her, hatte da gar nichts zu suchen. Und dann waren da ganz viele Leute, ganz viele, die standen hier um die Lade rum. Solange in der Gemeinde, und ich spreche jetzt von der neutestamentlichen Gemeinde, solange in der Gemeinde der Dienst nur einer elitären Priesterschaft, einer Minderheit überlassen ist, befinden wir uns noch im alten Bund. Wisst ihr, Luther, und er war eigentlich nicht der Erste und auch nicht der Einzige, aber Luther war jemand, der durch seine Persönlichkeit, durch seinen Typ, durch seinen Stand, der nahm keine Hand vom Mund, und er war jemand, der den Gott gebrauchte, wie vielleicht keinen anderen, um ordentlich was aufzureißen. Und er hat nicht alles richtig gemacht, aber er hat auch vieles richtig gemacht. Er hat etwas geprägt, er hat etwas, eine Wahrheit betont, die ihm so wichtig war. Er hat gesprochen von der allgemeinen Priesterschaft. In der Gemeinde ist es nicht so, dass jeder seinen Senf dazugeben soll, davon rede ich nicht. Das ist Unreife, was Gottes Herz möchte, und wir werden uns in diese Richtung bewegen und wir werden dorthin kommen, weil das ist Gottes Herz. In der Gemeinde hat jeder einen priesterlichen Dienst. Deswegen diese ganzen Anordnungen, die Paulus gibt in der Gemeinde, wenn er spricht im 1. Korintherbrief über die Gaben, über die Dienste, da siehst du, dass es nicht nur eine Person ist, der Herr Pastor, der Herr Pfarrer oder der Herr Apostel oder der Herr Prophet oder wer auch immer. Nein, es ist die Priesterschaft der Heiligen, weil die Heiligen sollen zugerüstet werden für das Werk des Dienstes. Sie sollen nicht zugerüstet werden für das Sitzen im Gottesdienst, sondern für das Werk des Dienstes. 1. Petrus 2, Vers 9 sagt, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der es euch der Finsternis in sein herrliches Licht berufen hat. Aber noch etwas anderes zeichnete den priesterlichen Dienst in der Stiftshütte Mose aus. Und das war, dass nicht nur eine Person alleine reingehen durfte, es war noch schlimmer. Diese Person konnte nicht reingehen, wenn sie wollte. Nur einmal im Jahr. Nur einmal im Jahr. Am Yom Kippur, am Versöhnungstag, dem heiligsten Fest des ganzen Jahres. An diesem Tag durfte der hohe Priester nicht ohne Blut, nicht einfach nur so, hallo, ich habe das Vorrecht reinzukommen, sondern mit dem Blut. Es war ein ernsthafter Tag, Yom Kippur. Und jeder sehnte sich danach, dass dieser Tag endlich zu Ende ist, dass sie feiern könnten. Weil wenn das Opfer von Gott angenommen wird, das Blut, das Opfer, was dort dargebracht wurde, dann wussten sie, Gott hat uns angenommen. Wir sind versöhnt, erneut versöhnt, bis zum nächsten Jahr. Aber solange nur eine Person einmal im Jahr vor Gott erscheinen darf, solange das geschieht, leben wir im alten Bund. Und wenn wir uns jetzt die Hütte Davids ansehen, wir uns unser Kapitel in 1. Chronik, Kapitel 16 gehen, dann liest du, wie die Priester und die Leviten ständig, dieses Wort muss ich unterstreichen, ständig vor der Lade ihren Dienst taten. Die waren ständig da. Ständig. Nicht nur einmal im Jahr, ständig. Bildlich gesprochen, bedeutet das für uns als neutestamentliche Gemeinde, dass wir als Gläubige berufen sind, nicht nur einmal in die Gegenwart Gottes zu kommen, zu Weihnachten, Weihnachtsgottesdienstbesuch zu besuchen, sondern dass wir beständig in der Gegenwart Gottes leben. Lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen, stets. In der Gemeinde lebt man in der Gegenwart Gottes. Eigentlich, man geht nicht in die Gegenwart Gottes. Lass uns in die Gegenwart Gottes gehen. Das ist legitim, das ist richtig. Und wir können das ruhig sagen, solange wir wissen, dass wir eigentlich in der Gegenwart Gottes leben sollten. Und David erlebte das. Er sagte, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Kein Wunder, dass er sagen konnte, Fülle von Freude ist in deiner Gegenwart. Ich habe Freude. Selbst wenn ich durchgehen muss, in der Höhle sitzen muss und die Löwen mich umringen, ich habe einen Grund zur Freude, weil der Herr ist meine Kraft. Denn er hat mir den Weg des Lebens gezeigt. Der vierte Vergleich, die Opfer. In der Stiftshütte Mose wurden neben Tieropfern, Blutopfern viele andere Sachen geopfert. Aber das Hauptmaterial zum Opfer waren Tiere. Und die Stiftshütte glich eigentlich mehr einem Schlachthof als irgendwie einem schönen, besonderen, würdevollen, herrlichen, schönen Platz. Da floss das Blut. Das Blut spritzte schon am Vorhof. Da muss es ausgesehen haben. Zum Weglaufen. Das Blut überall. Es floss. Dann der Geruch der verbrannten Tiere. Die Fettasche. Hättest du in das Zelt reingehen dürfen? Blut, Blut. Und im Allerheiligsten ist dieses schöne, goldene, mit Gold überzogene Bundeslade. Blut. Überall war das Blut. Das ist kein schöner Ort. Es sollte auch kein schöner Ort sein. Weil so wurden die Juden und das Volk Israel, sie wurden ständig daran erinnert, wie schwerwiegend Sünde ist. Sie wurden vorbereitet auf den Tag, als Jesus das Sühnopfer kommen sollte. Und sie wussten, das hat Gott eine Menge gekostet. Sünde ist eine schreckliche Angelegenheit. Und deswegen wurde es auch nicht beschönigt. Genau das wird in der Stiftshütte ausgedrückt und das ist sehr wichtig. Wenn wir uns zur Hütte Davids wenden, 1. Chronik, Kapitel 16 wiederum, da lesen wir etwas anderes. Da lesen wir, dass David einige von den Leviten als Dienst vor der Lade des Herrn einsetzte, dass sie dem Herrn, den Gott Israels, rühmen, preisen und loben sollten. Und er setzte Personen ein, die mit ihren Harfeninstrumenten, mit ihren Zittern und Zimbeln musizierten. Und Priester setzte ein, die ständig mit Trompeten vor der Lade des Bundesgottes ihren Dienst taten. Was für ein Unterschied. In der Hütte Davids wurden nicht Tiere geopfert. In der Hütte Davids wurde Lob geopfert. Der Ort war erfüllt von den Lob-, Jubel- und Dankopfern, die von den Priestern ständig dargebracht wurden. Ist es nicht auch das, was das Neue Testament sagt, wenn es im Hebräerbrief heißt, durch ihn lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Und das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Und was Petrus sagt, im 1. Petrus 2, Vers 5, wo es heißt, dass wir durch Jesus geistliche Schlachtopfer darbringen sollen. Geistliche Schlachtopfer. Wir sollen Schlachtopfer darbringen. Das Prinzip, wie ich schon einmal gesagt habe, ist geblieben. Immer noch opfern. Aber der Inhalt hat sich verändert. Wir sollen schlachten, aber dann keine Tiere, sondern sollen wir unsere Seele schlachten. Das Schlachtmesser, ihr wisst, das Wort Tysia für Schlachtopfer wird abgeleitet von dem Wort für das Schlachtmesser. Daher kommt das Wort. Lass uns Gott stets ein Opfer, ein Schlachtopfer des Lobes bringen. Und was meinst du, wen du da schlachtest? Ich fühle mich nicht. Herr, du bist es, ja? Ich opfer mich. Schlachtopfer des Lobes. Ich mag nicht. Ruhe. Tschack. Im Alten Bund war es eigentlich ganz leicht. Da waren die Tiere das Opfer. Im Neuen Bund ist es ein bisschen schwerer. Da bist du das Opfer. Das ist der Fall. Wir denken immer, Neubund ist alles so flockig, locker, leicht. Aber eigentlich, Alte Bund war die Vorbereitung. Die erste Stufe. Kindergarten. Und das war schon schwer. Ich sag dir. Das war eine Herausforderung. Neuer Bund wäre unmöglich, wenn der Herr uns nicht seinen Geist gegeben hätte. Der Anspruch Gottes ist so hoch und wir denken immer, die Latte ist runtergesetzt worden. Ist sie überhaupt nicht. Die Latte ist höher gesetzt worden. Sagst du, ich bin so dankbar, dass ich nicht mehr im Alten Testament leben muss. Ich auch. Aber wenn du denkst, dass es jetzt alles locker geht, dass du so flockig locker in deiner eigenen Kraft das durchziehen kannst, da hast du dich getäuscht, wirst du nie schaffen. Deswegen, als Jesus sagte in seiner Bergpredigt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen, meinte er eigentlich damit. Und dann hat er ordentliche Sachen losgelassen. Er hat eigentlich gesagt, hör mal, das sagt das Gesetz. Und das ist ja eigentlich abgeschwächt, um eurer Schwachheit willen. Ich will euch mal sagen, was es eigentlich meint. Und er hat nicht die Latte runtergesetzt und gesagt, jetzt ist alles locker, wir haben die Gnade, sondern hat die Latte oben drauf gesetzt. Wenn wir als Christen es wagen, nur einen Moment ohne die Gnade Gottes, ohne die Kraft des Heiligen Geistes Jesus nachzufolgen, vergiss es. Was besten Fall rauskommt, ist ein furchtbar religiöses Leben, was nicht nur dein Leben schwer macht, sondern dich unertragbar sein lässt für deine ganze Umgebung. Ja? Und was ein furchtbares Abschreckungsmittel ist für den christlichen Glauben. Anti-Werbung. Das Einzige, was uns als Christen existieren lässt, ist die Gnade Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes. Und wenn du darin lebst, jeden Tag, da wirst du gut drauf sein, ich sag dir. Deswegen, esst, trinkt, berauscht euch an der Liebe Gottes. Lasst euch erfüllen von der Gnade Gottes. Geistliche Schlachtopfer. Lob, Dank und Jubelopfer. Noch etwas zu den Opfern. In der Stiftshütte gab es ständige Tieropfer. Ständig. Es war angeordnet, laut Gesetz sollte jeden Tag geopfert werden. Bei manchen Gelegenheiten sollte doppelt geopfert werden. Bei anderen Gelegenheiten sollte alle paar Monate geopfert werden. Es war alles geregelt. Aber es wurde ständig geopfert. 4. Mose 28, Vers 3. Dieser Vers drückt das aus, könnt ihr euch ansehen. In der Hütte Davids wurde auch geopfert. Ich rede jetzt von Tieropfern. Aber nur einmal. Und davon lesen wir hier im 1. Chronik, Kapitel 16, Vers 2. Da heißt es, sie brachten die Lade Gottes hinein, stellten sie in die Mitte des Zeltes und David für sie aufgeschlagen hatte. Und sie brachten Brandopfer und Heilsopfer dar vor Gott. Dann heißt es in Vers 2, und als David die Darbringung der Brandopfer und Heilsopfer beendet hatte. Dieses Wort beendet ist sehr wichtig. segnete er das Volk im Namen des Herrn. Die einzige Gelegenheit, wo in der Hütte Davids jemals geopfert wurde, es war zum Anlass der Überführung der Bundeslade. Es war nur der erste Tag, nachher nie wieder. Genau das ist ein Gleichnis, ein Bildnis für das, was Jesus tat am Kreuz. Was hat er gerufen am Kreuz? Es ist vollbracht. Und der Hebräerbrief sagt uns eindeutig und ganz klar, Jesus reicht aus. Sein Opfer ist und war und wird für alle Zeit genug sein. Jesus ist genug. Sein vollkommenes Opfer. Ein für alle Mal, heißt es im Hebräerbrief, hat er sich hingegeben. Ein für alle Mal. Es ist vollbracht. Seht ihr, das sind die Dinge, die uns hier begegnen, in der Hütte Davids. Es sind sehr augenscheinliche Parallelen, die wir sehen. Und genauso wie in der Hütte Davids praktisch nur einmal geopfert wurde und dann nicht mehr, so sollte es in der neutestamentlichen Gemeinde zentral sein, das Kreuz zu erheben. Das Kreuz Jesu ist zentral. Das Opfer Jesu ist zentral. Es geht nicht mehr darum, zu Gott zu kommen, indem du irgendetwas leistest, bringst, machst und so weiter. Das sollte passé sein für uns Christen. Und wir wissen, jeder von uns weiß, wie schwer das manchmal ist. Heißt das, dass wir Christen nicht mehr machen sollen? Wir sollen eine ganze Menge machen. Aber nicht, um unsere Errettung zu verdienen. Du musst gar nichts tun, um dem Herrn wohlgefällig zu sein, um errettet zu werden und erlöst zu sein, als zu glauben, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist und ihm zu bekennen als den Herrn, dass er auferstanden ist. Und dann geht's los. Der Herr sagt, komm, folge mir nach. Willst du ein wirklich erfülltes Leben haben? Willst du sehen, was es bedeutet, ein reiches, beschenktes Leben zu haben und dann noch übervolle Schatzkisten in der Ewigkeit, wirkliche Bestimmung zu haben? Komm, ich zeig dir das. Folge mir nach und diene mir von ganzem Herzen, mit Freude. Das zentrale Werk, vollbrachte Werk Jesu, Hebräer 10, Vers 10. Fünftens, und das ist unser letzter Vergleich, die Atmosphäre. Wenn wir uns zur Stiftshütte und betrachten den Gottesdienst darin, der ja geprägt war durch das Einhalten von Ritualen, Gesetzen, Forderungen, Vorschriften, dann kannst du dir leicht ein Bild machen, was für eine Stimmung da herrschte. Und wenn mir jemand Vorschriften macht, was ich zu tun habe, um Gott anzubeten, ja, dann werde ich auch ganz schön gedämpft. Jetzt die Hände heben, jetzt nicht, jetzt proklamieren, jetzt klatschen, jetzt springen, höher. Ja. Manchen Orten kannst du sagen, nicht so hoch. Vorschrift. Und das war noch schlimmer da damals. Das konnte gefährlich werden. Wenn du die Vorschriften nicht einhielst, die Gott gesetzt hatte, weil das waren heilige Gebote, Gesetze, da hat Gott höchstpersönlich für gesorgt, dass seine Gebote, sein Gesetz ernst genommen wird. Wie kannst du frei sein und unbefangen sein, wenn du so rumläufst? Ja? Jetzt muss ich dahin gehen und opfern, aber erst noch hier schnell hin. Ob das richtig ist jetzt, ich weiß nicht. Die laufen die Schweißperlen runter vor lauter Angst. Bis mitten in dieser gedämpften Atmosphäre, nicht so viel Licht, das ganze Blut, wird das klappen diesmal? Mein Vorgänger hat es erwischt, was ist mit mir? Nur um euch ein Bild zu machen, glaubst du, dass da eine Freiheit war? Keine Freiheit. In der Tat, der alte Bund wird beschrieben als ein Bund, der zu Verdammnis führt. Das ist der Bund der Verdammnis. Er führt zum Tod. Da war keine Freiheit. Nun, wenn wir uns jetzt zur Hütte Davids wenden, dann erleben wir und finden wir beschrieben eine ganz andere Atmosphäre. Dann erleben wir Freimütigkeit, lebendigen, kraftvollen Lobpreis, Musik, Gesang. Das heißt, David setzte Leviten ein als Musiker. Wer von euch Musiker ist, der weiß, wenn du unfrei bist, dann kriegst du keinen Ton raus. Wenn David gekommen wäre, gesagt, los, spiel, sonst fliegst du raus. Nein, er setzte sie ein und sie fingen an, den Herrn zu preisen. Freimütig, mit ganzer Kraft. Sie bliesen ihre Trompeten. Sie spielten wie die Weltmeister ihre Saiteninstrumente, ihre Schlaginstrumente. Wir wissen aus der Schrift, dass David insgesamt 4000 Musiker einsetzte zu diesem Dienst. 4000 Musiker. Meine Zeit. Ganz schön lang. Ich weiß nicht, wie viele Schichten es gab. Es ist durchaus anzunehmen, dass es insgesamt 24 Schichten gab. Wäre interessant, auch der Vergleich zu den 24 Ältesten. Aber 4000 Musiker setzte er für diesen Dienst ein. Das lesen wir in 1. Chronik, Kapitel 23, Vers 5. 24 Schichten gab, wäre interessant, auch der Vergleich zu den 24 Ältesten und so weiter. Aber 4000 Musiker setzte er für diesen Dienst ein. Das lesen wir in 1. Chronik, Kapitel 23, Vers 5. Also wir nehmen an, dass sie dienten in 24 Schichten. 1. Chronik, Kapitel 25, Vers 8. Kannst du dir vorstellen, wie diese Atmosphäre bestimmt war? Das muss eine herrliche Zeit gewesen sein, in Jerusalem, in Zion, damals zu leben. Du wachtest morgens auf und wurdest geweckt mit der herrlichsten Anbetungsmusik, die du dir vorstellen kannst. Du hörtest im Hintergrund bereits die Leviten und die Priester, wie sie musizierten und den Herrn priesen. Und oh, klingt das gut. Vom Aufgang der Sonne bis zum Niedergang. Sei gelobt der Name des Herrn. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wow, also bist du aufgestanden damals in Zion. Kein Wunder, dass sie so motiviert waren. Kein Wunder, dass in der Zeit Davids, unter der Regierung Davids, in dieser Zeitepoche, Israel die größte Erweiterung, die es je gab. Das Reich Davids damals war größer als jedes andere. Da war der Segen Gottes. Kein Wunder, die waren so motiviert und auferbaut. Sie lebten mit der Gegenwart Gottes. Am Abend legten sie sich hin, da war die Schicht wieder dran. Und dann hörten sie vielleicht, wie die Psalmisten sangen, am Tag wird die Sonne nicht stechen, der Mond nicht mehr Nacht. Fürchte dich nicht vor den ganzen Night Dreams, Paranoia, Depressionen, Albträumen. Ich kann mir vorstellen, dass es eigentlich keine Albträume gab damals. Da war ein Schutzraum über diesen Ort Zion. Der Herr wachte über diesen Ort. Seine Gegenwart hielt die feurigen Pfeile der Finsternis von diesem Ort fern. Und eins habe ich festgestellt und gesehen. Die Orte, die ich gesehen habe, besucht habe und wo ich in meinem Leben bisher war, die Orte, die es verstanden haben, den Herrn in das Zentrum zu setzen und ihn beständig das Opfer des Lobes zu bringen und ihn anzubeten, dieses Verstehen, praktisch sich zu verbinden mit der himmlischen Dimension. Diese Orte sind gesegnete Orte. Diese Orte sind Orte des Schutzes, sind Schutzraum. Das sind Orte, wo Menschen sich wohlfühlen, wo es gut ist, ja, wo Segen ist. Die Gegenwart Gottes ist das Kostbarste, was wir haben. Kommen wir zu diesem Schluss. Wenn freier, lebendiger Lobpreis eine zentrale Rolle in der Hütte Davids, dem Schattenbild, spielte, wie viel mehr in der Gemeinde heute? Wenn das die zentrale Tätigkeit war in der Hütte Davids, wie viel mehr sollte es zumindest einen wichtigen Stellenwert haben in unseren Gottesdiensten? Wenn das etwas war, was in der unmittelbaren Gottes stattfand und zentral war, in der Mitte, und nichts anderes stand da vor. Wir wissen von nichts anderem, was da überhaupt gemacht wurde. Wie viel mehr sollte eine Gemeinde, ein Gottesdienst, sich zum Ziel setzen, zum höchsten Ziel, dem Herrn zu dienen. Zu sagen, du bist würdig. Du bist würdig. Jesus zuerst. Du bist der Erste. Du bist der Wichtigste. Du bist Zentrum. Du bist der Protos. Du bist der Kern der Sache. Wir sind die Elektron. Du bist der Proton. Alles dreht sich um ihn. Und da ist Segen, da ist Freiheit, da ist Leben. Damals an jenem Tag, heißt es 1. Chronik, Kapitel 16, Vers 7. Damals an jenem Tag trug David zum ersten Mal dem Asaf und seinen Brüdern auf, den Herrn zu preisen. Dieses erst zum ersten Mal deutet darauf hin und macht ganz deutlich, dass hier etwas Neues geboren wurde, dass hier etwas Neues entstand. Eine neue Art von Gottesdienst war geboren. In der Tat, David veränderte die Anbetung in Israel radikal. Das, was er damals tat, vor etwa 3000 Jahren, das war eine radikale Veränderung. Radikal. Er hatte die Offenbarung von Gott bekommen, dass eigentlich, was dem Herrn gefällt, nicht die Opfer der Stiere sind und der Kälber, sondern das Opfer des Lobes. Diese neue Freiheit und diese neue Art von Gottesdienst gefiel bestimmt nicht jedem. Da gab es bestimmt viele Leute, die Probleme hatten damals. Es gefiel nicht jedem, aber es gefiel Gott. Wisst ihr, wo ich das weiß? Apostelgeschichte 13, Vers 22. Da sagt Gott etwas über David, was die höchste Auszeichnung ist, die ein Mensch jemals bekommen kann. Er sagte, ich habe David gefunden. Ein Mann nach meinem ganzen Herzen, der meinen ganzen Willen tun will. Den ganzen Willen. Das bedeutet, diese radikale Veränderung der Anbetung war initiiert vom Geist Gottes. Der Geist Gottes legte David diese Sache ins Herz. Es war der Wille Gottes. Und weil David frei war weil David den Herrn mehr liebte als alles andere, weil er sich nicht abhalten ließ durch rituale Vorschriften, kulturelle Normen und er bereit war, dort auszubrechen, konnte Gott ihn gebrauchen, radikale Dinge zu tun. Wer glaubt ihr denn, wenn das Gott nicht gefallen hätte, glaubt ihr denn, Gott hätte das so zugelassen? David wäre sehr schnell nicht mehr König gewesen. Gott passte sehr genau auf, dass es eine ganz sorgfältige Trennung gab zwischen dem königlichen und priesterlichen Mandat und Amt. Und bei einer anderen Gelegenheit, als ein König genau das machen wollte, er wollte auch die Ordnung durchbrechen. Wisst ihr, was passierte? Streckte seine Hand aus, verkrüppelte, Gericht Gottes. Gott duldete es nicht, dass man seine Gebote missachtet. Aber David tat den Willen Gottes. Durch David kam eine Veränderung. Wie können wir das verstehen? Wir müssen verstehen, dass das, was David tat, von Gott gebraucht wurde, als ein prophetisches Gleichnis, ein Sinnbild für das, was kommen sollte. Viele tausend Jahre später. David besaß in der Tat eine Offenbarung über den neuen Bund. Es ist erstaunlich, wenn du seine Psalmen studierst, wenn du seine Aussagen einmal unter die Lupe nimmst, da wirst du feststellen, wie er eine Offenbarung hat über den neuen Bund. Er sagt zum Beispiel in Psalm 40, dein Gesetz ist tief in meinem Innern. Ist es nicht auch das, was der neue Bund sagt? Der neue Bund sagt, ich werde mein Gesetz in eure Herzen geben. David verstand das irgendwie. Ich weiß nicht, ob er das total verstand, was er da eigentlich sagte, aber er ergriff was von einer Dimension, die noch gar nicht Realität war zu der Zeit, wo er lebte, die noch gar nicht in vollständiger Weise offenbart war, nämlich eigentlich erst dann kam, als Jesus den neuen Bund stiftete. In Psalm 51 betet er um ein neues Herz. Kennt ihr das? Erschaffe mir Gott ein neues Herz. Aber kennt ihr das? Ein neues Herz. Wer kann dir ein neues Herz geben? Nicht Professor Bernard und auch niemand anders. Du kannst dir 10-mal dein Herz verpflanzen lassen. Dein Herz wird sich eigentlich, deine Person wird sich dadurch nicht verändern. Das Herz, was du brauchst, kannst du nur von Gott bekommen, das neue Herz. Und das hat er versprochen, dass diejenigen, die einen Bund mit ihm einschließen, durch Jesus, dass sie ein neues Herz bekommen. Das ist die Verheißung des neuen Bundes. Ich werde ihnen ein neues Herz geben. Und dann sagte er im gleichen Psalm, tilge meine Vergehen aus. Ich meine, seine Vergehen waren heftig. Er hatte Ehebruch begangen. Damit hatte er auch, um sich eine reine Weste zu verschaffen, den Ehemann beseitigen lassen. Er hatte ihn ermorden lassen, um es deutlich zu sagen. Und David wusste, er ihm drückte etwas. Aber er kam zu dem Punkt, wo er verstand, dass es möglich ist, seine Vergehung ausgetilgt zu bekommen. Und das ist genau das, was der Neue Bund sagt. Der Neue Bund sagt, ich werde ihrer Sünden nicht mehr gedenken. Nicht nur bedecken, abdecken, sühnen, einfach so, sondern ausstreichen, ausradieren. Das kann nur das Blut Jesu. Kein anderes Mittel. Und er hatte nicht nur ein Verständnis vom Wesen des Neuen Bundes, sondern er hatte ein Verständnis über den priesterlichen Dienst im Neuen Bund. Das habe ich gerade schon erwähnt. Viele Male kannst du das sehen, wie er priesterliche Dienste tut. Er opferte Gaben, er opferte Opfer. Er zog an einer Gelegenheit das leinene Ephod an, ein Priestergewand. Er aß die Schaubrote mit seinen Leuten, nahm sich die Frechheit raus, etwas zu essen, was nur die Priester eigentlich essen durften. Interessanterweise ist das genau das, was Jesus, worauf Jesus sich bezieht, als er im Konflikt, im Streit mit den Pharisäern ist. Er sagt ihnen, wisst ihr nicht, was David tat, als ihn und die beiden waren hungerte, wie er in das Haus Gottes ging und die von den Schaubroten aß, die niemand sonst essen darf, als nur die dem Altar dienen. David nahm sich Freiheiten raus, frech, würdest du sagen. Die Leute wussten nicht, dass er ein königlicher Priester war. Er war nicht nur König, er war Priester. Er war ein Sinnbild, ein Schattenbild für das königliche Priestertum. In der Bibel gibt es verschiedene königliche Priester. Melchisedek wird König und Priester genannt. Und wer noch? Der höchste aller Priester, Jesus selbst, ist ein königlicher Priester. Und was er ins Leben rufe, ein königliches Priestertum. Ihr müsst verstehen, das war für einen Zeitraum von 40 Jahren, dass Gott irgendwie ein Fenster öffnete. Ein Fenster der Offenbarung und ein Zeit, Raum schaffte, wo er zeigte, so wird es einmal sein, wenn Jesus Christus, mein Sohn, wenn er kommt. So wird es im neuen Bund aussehen. Für 40 Jahre zwischen der Zeit, wo die Bundeslade in der Stiftshütte war, bis zur Zeit, wo sie hinaufgebracht wurde in den Tempel Salomos. In dieser Zeitspanne erlebte Israel einen gewaltigen, gewaltigen Durchbruch, geistlichen Aufbruch, Veränderung der Anbetung, Freiheit. Ich möchte mal behaupten, dass das, was David und seine Leute dort erlebte, ein höheres Maß und Niveau an Freiheit und geistlicher Dichte hatten, als was viele von uns Christen heute kennen. Und das kann doch nicht sein. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das Gottes Herz ist. Dass die damals, wo die noch im alten Bund eigentlich lebten, mehr Freiheit haben sollten als heute. Wenn das Schattenbild schon geprägt war von so einer dermaßen Dimension der Freiheit, wie viel mehr die Realität? Aber wir wollen das Bild abrunden. Wir müssen verstehen, dass zur gleichen Zeit, als David das Zelt aufrichtete in der Stadt Davids, auf dem Ort Zion, dass zur gleichen Zeit einige Kilometer weiter nordwestlich von Jerusalem eine Stätte war, die nannte sich Gibeon. Und dort stand die Stiftshütte Mose. Und das lesen wir ganz klar in 2. Chronik 1, Vers 3. Da steht: Und sie, Salomo und die ganze Versammlung mit ihm, gingen zu der Höhe, die bei Gibeon war. Denn dort war das Begegnungszelt Gottes, das Mose, der Knecht des Herrn, in der Wüste gemacht hat. Dort war die Stiftshütte. Es gab also über einen gewissen Zeitraum zwei Opferstätten, Zion und Gibeon. Tja, aber Gott war längst nicht mehr in Gibeon. Er war umgezogen. Er war in Zion. Er hat gesagt, in Psalm 132 sagt es, ich habe mir Zion erwählt. Hier will ich wohnen, für immer, heißt es dort. An anderer Stelle heißt es, Gott liebt die Berge Zions mehr als jeden anderen Berg. Gott liebt Zion, weil dort wohnt er unter seinem Volk. Und dort empfängt er nicht die Tieropfer. Glaubt ihr denn, Gott braucht Opfer, braucht Tiere? Er hat gesagt, mir gehören das Vieh auf 1000 Bergen. Braucht mir nicht Tieropfer zu opfern. Ich will was ganz anderes. Opfert mir Dank. Gebt von euch selbst, von eurer Substanz. Das ist mir wohlgefällig. Und das ist das, was in Hütte Davids geschah. Und könnt ihr euch vorstellen, während hier auf Zion lebendiger, freier, frischer, kraftvoller, geistlich intensiver Lobpreis und Anbetung stattfand, rund um die Bundeslade, Gott war da, gab es dort Menschen, Priester, Leviten, die zur gleichen Zeit auf der Höhe Gibeon die Opferrituale ausführten. Und das musste sein, weil das vollkommene Opfer Jesus war noch nicht gekommen. Das war kein Ersatz, was auf Zion stattfand für die Sünden des Volkes. Das war nicht ausreichend, weil nur das Blut Jesu kann die Sünden sühnen. So gingen die Riten weiter, aber Gott war nicht mehr da. Gott war weg. Die haben praktisch das Blut gesprengt, die Opfer gebracht. Das war leer. Die Bundeslade war weg. Gott zeigte damit an, was er wirklich haben möchte. Und um diesen ganzen parallelen Gottesdienst zu verstehen, müssen wir, wenn wir in 1. Chronik 6 reinsehen, und auch 1. Chronik 16, müssen wir verstehen, dass die Auflistung von den priesterlichen Diensten sehr verschachtelt sind. Manche Abteilungen beziehen sich auf den Dienst in der Hütte Davids und manche Abteilungen auf die Stiftshütte Mose. 1. Chronik 16 bis 32, da wird das eine beschrieben, die Hütte Davids, und 1. Chronik 6, 33 und 34, in den beiden nachfolgenden Versen wird der Dienst in der Stiftshütte beschrieben. Und in 1. Chronik 16, 37, 38, 41 und 42 sehen wir in Bezug auf die Hütte Davids und 1. Chronik 16, 39 und 40 in diesen beiden Versen auf die Stiftshütte. Könnt ihr alles selbst nachlesen, nur dass ihr das wisst, dass ihr da trennen müsst. Ja, lasst uns den Herrn inbrünstig lieben und anbeten und uns immer wieder ins Bewusst führen, dass wir zur Freiheit bestimmt sind, denn wir sind Söhne des neuen Bundes, dem Bund der Freiheit, den Bund, der zum Leben führt.